Hallo und herzlich willkommen bei Papa, erklär mal Börse. Tja, ihr habt es nicht anders gewollt, wobei ich sagen muss, wir sind begeistert und gerührt gleichermaßen. Worum geht's? Für diejenigen, die uns noch nicht so gut kennen, seit 2019 haben meine Tochter Charlene und ich hier an dieser Stelle Podcast-Folgen produziert, die sich mit den Grundlagen der Kapitalanlagen und dem Börsengeschehen beschäftigten, natürlich gern auch angewandt an die jeweils bestehenden aktuellen Situationen. Wie wir ja im letzten Jahr an dieser Stelle schon ein bisschen erläutert hatten, haben wir uns eine kreative bzw. familiäre Pause gegönnt, denn es gab Nachwuchs und da hat man dann sicherlich ein paar andere Dinge im Kopf, als regelmäßig einen Podcast zu machen. Zumal ich selbst als Finanzjournalist einige spannende neue Projekte auf den Weg bringen konnte, wovon ich euch dann auch gerne bei Gelegenheit erzählen werde. Nun aber zum Punkt. Wir mussten feststellen, dass trotz der langen Pause immer noch eine wirklich tolle und aktive Fangemeinschaft da ist, die sich regelmäßig unsere Podcasts anhört, egal wie alt sie sind. Und das können wir so natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Deshalb werden Charlene, mein Schwiegersohn Philipp, den ihr hier an dieser Stelle auch schon mal hören konntet, und natürlich ich selbst uns in den nächsten Wochen wieder ins Studio begeben und an einer zweiten Staffel von Papa, erklär mal Börse arbeiten. Um euch schon mal ein bisschen darauf einzustimmen, wird es hier an dieser Stelle in den nächsten Wochen ein Best-of geben mit euren beliebtesten Folgen aus den Jahren 2019 bis 2024. Und ich war selbst überrascht, wie viele doch ältere Folgen auch im aktuellen Umfeld recht passend zu sein scheinen. Damit genug der Vorrede. Den Start in diese Best-of-Serie macht heute die auch mit Abstand beliebteste Folge, die gleichzeitig am 25. Juni 2019 auch unsere allererste Folge von Papa, erklär mal Börse war. Worum ging's? Um Gold, Geld und den Handelskrieg. Themen, die heute noch immer bzw. wieder aktuell sind. Viel Vergnügen und bis nächste Woche, euer Carsten Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus und ich habe absolut überhaupt gar keine Ahnung zum Thema Börse, Wirtschaft und alles, was dazugehört. Aber mein Papa, der hat ganz viel Ahnung, also stell ich doch mal vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Carsten Müller. Ich bin, wie gesagt, der Vater von Charlene und seit fast 25 Jahren als Finanzjournalist tätig. Das heißt, ich schreibe jeden Tag Artikel zu Börse, zu Aktien, zu Anleihen und veröffentliche diese entweder auf Finanzportalen oder in eigenen Börsenbriefen.
Ja, und weil wir der Meinung sind, oder beziehungsweise weil ich der Meinung bin, dass es vielen Leuten da draußen genauso geht wie mir, die einfach keine Ahnung haben, was im Moment so losgeht und wenn man vielleicht investieren möchte, was das Richtige ist für einen, worauf man achten sollte, darum haben wir diesen Podcast gemacht. Und ja, so würde ich einfach mal einsteigen. Und zwar eine Frage habe ich schon, die mich so ein bisschen beschäftigt. Man kennt ja verschiedene Rohstoffe wie Gold, Silber, was auch immer. Und man hat jetzt in der letzten Zeit gelesen, dass der Goldpreis wieder gestiegen ist. Was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Gold investieren möchte oder auch nicht?
Ja, also der Goldpreis, das ist richtig, der hat in den letzten Tagen beziehungsweise auch schon in den letzten Wochen deutlich an Schwung genommen. Gold ist ja immer ein relativ schwieriger Anlage oder ein schwieriges Anlagethema, weil Gold sich gegenüber anderen Anlagen, wie zum Beispiel in Aktien oder Anleihen, eigentlich immer schlechter stellt. Was heißt das? Gold an sich wird ja nicht verzinst oder da gibt es auch keine Dividende. Also Gold muss durch andere Triebkräfte eigentlich an der Börse gelebt werden.
Warte mal. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt in Gold anlege, kaufe ich dann Gold und bunker das bei mir zu Hause im Schrank oder kaufe ich da Werte, Aktien? Wie sieht das aus, wenn ich Gold kaufen möchte?
Also das ist letzten Endes schon deine persönliche Entscheidung, wie risikoreich du rangehen willst. Also wir haben letzten Endes im Goldmarkt haben wir drei große Möglichkeiten. Tatsächlich, du kannst einfach in den Laden gehen oder besser gesagt in den Goldhandel gehen und kannst dir wirklich physisch Gold kaufen. Also da gibt es ja Barren in jeglicher Größe und Menge und die legst du dir entweder selbst ins Depot, also hier in so ein Schließfach oder unter die Matratze, wie auch immer. Es gibt auch Möglichkeiten, dass du sogenannte goldunterlegte Papiere kaufst, das sind sogenannte Zertifikate oder beziehungsweise ETFs. Entschuldigung, also Zertifikate stimmt jetzt nicht, sondern ETFs, also börsengehandelte Fonds, deren Wert orientiert sich daran, dass sie halt auch Gold richtig physisch in ihren eigenen Tresoren haben. Mhm. Okay. Ja, und dann gibt es natürlich die dritte Möglichkeit, dass du wirklich tatsächlich Aktien von Goldminengesellschaften kaufst. Allerdings ist das immer relativ tricky, weil die Kurse der Goldminenaktien nicht unbedingt gleich laufen müssen mit dem Goldpreis. Also es kann durchaus sein, dass sie im positiven Sinne deutlich stärker steigen als der Goldpreis, aber sie können auch zum Beispiel deutlich schlechter fahren, wenn nämlich die einzelne Gesellschaft zum Beispiel irgendwelche Schwierigkeiten hat, dass sie halt hohe Kosten hat bei der Goldförderung, dass insgesamt ihre Produktionskosten deutlich höher liegen als der Goldpreis gerade ist. Das hatten wir ja in den letzten 2-3 Jahren bei vielen Firmen so, dass sie einfach zwar Gold geschürft haben und verkauft haben, aber gar nicht so viel verdienen konnten, weil eben der Goldpreis so niedrig war.
Okay, so und wie gesagt, Schlagzeile, Goldpreis ist jetzt gestiegen. Was soll ich jetzt tun? Also ich persönlich, wahrscheinlich möchte ich jetzt nicht in Gold anlegen. Ist, glaube ich, nicht so meins. Außerdem bin ich da noch gar nicht in dem Thema drin. Aber vielleicht unsere Zuhörer, was könnte man da sagen? Wenn der steigt, sollte man verkaufen, kaufen wohl eher nicht, oder? Weil wenn der gerade hoch ist, dann macht es ja keinen Sinn, oder?
Na, das kommt so ein bisschen vom Standpunkt aus an. Denn natürlich hat der Goldpreis jetzt in den letzten Tagen deutlich zugewonnen. Aber wenn man auf die letzten Jahre guckt, stehen wir hier eigentlich erst ganz, ganz am Anfang. Also das heißt, der Goldpreis war in den letzten Jahren ziemlich weit unten. Und jetzt ist die spannende Frage, was könnte den Goldpreis eigentlich weiter vorantreiben? Die politischen Unsicherheiten, die wir jetzt gerade haben, habt ihr bestimmt auch schon gelesen, Iran, USA, der Konflikt, dann die Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China, was auf die auf das weltweite Wirtschaftswachstum drücken könnte. Das sind alles so Risiken, die die Anleger sehen, und deswegen gehen sie nämlich jetzt ins Gold, weil Gold ist, wie sagt man immer schon, ein wertkonservierendes Anlagemedium. Das heißt,
Gold ist beständig.
Gold ist beständig, genau. Okay. Das ist gut auf den Punkt gebracht.
Ja, okay. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich weiß trotzdem nicht, ob es für mich das Richtige ist. Wie sieht es denn da eigentlich mit anderen Rohstoffen aus? Weißt du da auch ein bisschen drüber Bescheid? Wie Silber, Platin habe ich jetzt gehört, ist irgendwie wieder eine ganz große Sache.
Ja, also wir haben gerade bei den Edelmetallen haben wir natürlich immer wieder den Fall, dass wenn das Gold als Hauptmedium steigt, dass die anderen auch irgendwie mitgezogen werden. Wir haben das oftmals bei Silber gehabt. Silber hat zum Beispiel die Goldrallye jetzt noch gar nicht mitgemacht. Ja, Platin ist und auch genauso Palladium. Das sind zwei Rohstoffe oder zwei Edelmetalle, die eher sich daran orientieren in ihrem Wert, wie denn ihre Nachfrage ist, zum Beispiel aus der Automobilindustrie, weil diese Stoffe werden nämlich wirklich industriell eingesetzt. Also Gold ist ja eigentlich wirklich nur ein Edelmetall und wird zwar in der Schmuckindustrie eingesetzt, aber ansonsten gibt es ja da meistens im Normalfall nichts. Die anderen wie Palladium und Platin und Silber, die werden halt wirklich auch noch in der Industrie eingesetzt. Und da ist es natürlich jetzt mit der aktuellen Schwierigkeiten, ob jetzt eine Rezession kommt oder wenigstens Wachstumsflaute, würde ich sagen, da sollte man noch ein bisschen abwarten.
Okay, du hast jetzt gerade Rezession gesagt. Was bedeutet das nochmal? Kannst du das mal ganz kurz erklären?
Ja, also Rezession heißt im Prinzip ein Wirtschaftsabschwung. Die Ökonomen haben sich da auch ganz klare Definitionen eigentlich überlegt. Die will ich jetzt hier nicht rezitieren, aber nur soweit. Wenn eine Volkswirtschaft, wie zum Beispiel die deutsche, in 2 Quartalen hintereinander mit ihrer Wirtschaftskraft, dem sogenannten Bruttoinlandsprodukt, schrumpft, also es ins Negative geht, dann spricht man von einer sogenannten technischen Reaktion. Und natürlich, je mehr Quartale es ein Minus gibt, umso stärker wird natürlich so eine Rezession ausgebildet.
Ah, okay, gut, das verstehe ich dann auch, wenn du es so sagst. Du hast gerade was vom Handelsstreit erzählt. Jetzt hat man ja in den letzten Wochen und Monaten ganz viel gehört aus dieser Richtung, auch von Trump. Erst hat er ganz viel getwittert, dann sind die Kurse eingekracht. Jetzt fängt der Handelsstreit mit China an. Was steckt da genau hinter? Und wenn ich jetzt mal noch näher daran denke, ich kaufe zum Beispiel ein Huawei-Smartphone. Ich bin zwar jetzt kein Huawei-Nutzer, aber ich finde die Smartphones jetzt mittlerweile richtig gut. Müsste ich mir da jetzt mehr Gedanken machen, vielleicht doch keins zu kaufen, wenn ich eins haben wolle, weil da gerade alles so in der Schwebe steht? Oder was bedeutet das eigentlich für mich, der Handelsstreit?
Also der bedeutet auf jeden Fall, dass die Globalisierung, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren haben, deutliche Bremsspuren bekommen hat. Also man hat schon den Eindruck, dass hier die ganzen Lieferketten, die so jetzt gewachsen sind, die auch die Kosten gesenkt haben, weil es eben keine Zölle gab, dass das alles irgendwie auf eine Art rückabgewickelt wird, also sich verschlechtert. Das heißt, aber Ich würde es vielleicht von der anderen Seite her sehen. Und zwar, das, was wir jetzt zwischen den USA und China erleben, ist eigentlich ein Wettstreit darum, wer in Zukunft die wirtschaftliche Führungsmacht in der Welt sein wird. Das war ja bisher nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch eben die USA. China ist deutlich am Aufholen, möchte natürlich als Regionalmacht in Asien wahrgenommen werden, will aber natürlich auch weltweit eine Rolle spielen und hat natürlich eine extrem hohe Wirtschaftsdynamik und muss sie auch halten bei 1,3 Milliarden Menschen. Mhm. Also die wollen ja auch Autos kaufen, die wollen ordentlich essen, die wollen Kleidung haben. Also China ist ja quasi zum Erfolg verdammt. Und natürlich versucht China Marktanteile oder hat in den letzten Jahrzehnten immer versucht, Marktanteile dadurch zu gewinnen, dass man eben billig Waren ins Ausland liefert, meistens dann auch über die Währung gesteuert, also dass der Yuan eben billig war. Und das will sich halt Amerika beziehungsweise Präsident Trump halt nicht mehr gefallen lassen. Also hier geht es jetzt wirklich darum, im besten Fall einen Kompromiss zu finden, dass wieder im Welthandel quasi Waffengleichheit herrscht, also dass amerikanische Firmen Zugang nach China bekommen, so wie chinesische Firmen bislang immer Zugang nach Amerika hatten. Und Huawei ist da in der Hinsicht, würde ich mal sagen, zwischen die Räder geraten. Der Vorwurf, dass die Huawei-Geräte eben Einfallstor für Spionage machen und so, da fehlen ja bisher Beweise. Das könnte man bei jeglichen anderen Technologien sicherlich auch feststellen oder behaupten. Huawei ist halt, wie gesagt, jetzt so ein Exempel, was Amerika, was Donald Trump durchziehen will, um halt die Chinesen auch zu Kompromissen und zu Entgegenkommen zu zwingen.
Wow, okay. Hört sich auf jeden Fall total krass an, finde ich. Gerade auch, weil ich habe gelesen, dass Trump ja Google verboten hat, mit Huawei zu kooperieren. Ist das richtig?
Genau, das
besteht das auch immer noch?
Das besteht immer noch, also beziehungsweise sie haben es ein wenig aufgeweicht, sie haben so eine Art 90-Tage-Zeitraum nochmal gegeben, ich glaube aber der ist in 2 Monaten dann jetzt schon wieder dann vorbei, wo quasi noch alles erlaubt oder weitestgehend erlaubt ist, aber die amerikanischen Firmen, die lassen sich natürlich da jetzt auch nichts ein. Und die chinesischen Firmen sind jetzt halt in der Zwickmühle. Sie brauchen noch amerikanische Technologie, um weiter so am Weltmarkt agieren zu können, wie sie es bisher gemacht haben.
Aber Huawei entwickelt doch, glaube ich, schon ein neues Betriebssystem.
Ja, aber
ne?
Und ich glaube, die werden das sicherlich in relativ kurzer Frist auch hinbekommen. Aber letzten Endes machen wir uns auch nichts vor. Wir haben zum Beispiel bei Smartphones, ne? Ich meine, du hast, glaube ich, ein Android, ich habe ein iOS oder beziehungsweise iOS, also ein iPhone.
Ja.
das sind ja die zwei führenden Betriebssysteme auf der Welt. Und die Chinesen haben, ich glaube, die Xiaomi, die haben, glaube ich, auch ein eigenes Betriebssystem. Dann, wenn Huawei kommt, das sind letzten Endes erstmal nur Nischen, ja. Und wenn man im großen Konzert mitspielen muss man leider Gottes sich da an diesen beiden Standards, also Android und iPhone, orientieren. Deswegen sagt ja auch Huawei, dass ihr Betriebssystem wird ja wahrscheinlich ein Android-Klon werden.
Aber schädigt sich da nicht Trump selber? Schadet er sich da nicht selber, wenn Google zum Beispiel so einen großen Kunden wie Huawei verliert?
Ja, das ist die Frage, die es noch zu beantworten gilt, ne? Ich meine, er verhängt ja fleißig Strafzölle, die natürlich der Haushaltskasse der Amerikaner erstmal zugutekommen. Aber durch den Bruch dieser ganzen Lieferketten und natürlich das zerstörte Vertrauen auch zwischen den Unternehmen, da werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt mal eine Lösung finden. Aber das wird sich erst mittel- bis langfristig zeigen, wie risikohaft oder wie negativ die Sache wirklich am Ende ausfällt. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ich denke mal, die Chinesen haben daraus gelernt, dass sie zwar jetzt vielleicht erstmal ein paar Zugeständnisse machen werden, aber sobald sie dann die Möglichkeit haben, technologisch autark unabhängig von den Amerikanern zu agieren, da werden wir wieder eine Verschärfung sehen.
Ja, okay. Bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht werden wir das dann auch nochmal in den nächsten Folgen, denke ich mal, thematisieren. Ja. Ne?
Also das ist ja letzten Endes ist das ein Thema, das treibt die Börse um, weil wir waren ja in einer Börse bisher immer sozusagen im Tal der Glückseligen. Alles hat funktioniert, die Globalisierung war auf dem Vordergrund, wir haben permanent positive Wachstumszahlen gehabt, ob mal ein bisschen Plus oder ein bisschen Minus, sei jetzt dahingestellt. Aber wir kommen jetzt, glaube ich, an einen ziemlichen Scheideweg.
Ja, okay. Wo wir gerade beim Thema USA sind. Man hört ja immer so positive, negative Zinspolitik. Jetzt letzte Woche gab es irgendwie wieder positive Reaktionen, nachdem Zinssenkungen in Aussicht gestellt wurden. Was steckt dahinter? Was bedeutet das?
Also die Notenbank eines Landes, die kann ja, wie gesagt, durch ihre Geldpolitik, durch ihre Zinspolitik, kann sie bestimmte Sachen in der Volkswirtschaft steuern. Das heißt, wenn sie bei den Zinsen an der Zinsschraube dreht, dann kann sie zum Beispiel mehr oder weniger beeinflussen, wie teuer oder wie billig können sich Banken Geld bei der Notenbank leihen und dann wie teuer oder wie billig können sie dieses Geld an Unternehmen weiterverleihen, die dann investieren oder Verbraucher, die dann konsumieren. Das heißt, wenn die Zinsen sinken, so wie jetzt die US-Notenbank ja mehr oder weniger in Aussicht gestellt hat, geht man davon aus, dass die Kreditnachfrage wieder steigen wird und es wird wieder mehr investiert und die Verbraucher, also gerade die amerikanischen Verbraucher, sind ja immer sehr gut dabei zu konsumieren, dass das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft wieder anheizt. Ja, also wir haben ja da eigentlich bisher keine schlechten Zahlen gehabt, aber wir sind halt an eine Stelle gekommen mit dem Zinssatz, den die Notenbank bisher festgelegt hat oder wo sie erhöht hat, wo man jetzt schon befürchtet hat, dass da jetzt das Wachstum jetzt deutlich abflacht. Wenn wir jetzt die Aussicht haben, dass die Zinsen wieder fallen, dann ist natürlich eine ganz neue Wachstumseuphorie im Markt und das sehen wir dann letzten Endes dann auch in den Kursen.
Okay, also ist es quasi ein Unterschied. Also ich zum Beispiel als Privatanleger freue mich ja, wenn die Zinsen steigen. Ja. An der Börse ist es quasi andersrum. Da wäre es dann gut für mich, wenn die Zinsen sinken. Kann genau, ich das so runterbrechen?
Das kann man so, also ich sag mal so, wenn du jetzt an das klassische Sparbuch denkst, ja. Als Zinsen, ja, dann sind natürlich steigende Zinsen für dich gut, aber fallende nicht so gut. Das haben ja zum Beispiel die Deutschen, die lassen sich ja jetzt schon seit Jahr und Tag hier mit 0,000% auf dem Sparbuch abspeisen. Man sieht es auch an der Börse, am Anleihenmarkt zum Beispiel. Also wenn jetzt die Zinsen wieder fallen, werden wahrscheinlich Anleihen, die höhere Zinscoupons bieten, wieder im Kurs aufsteigen. Ja,
weil das heißt also, das ist jetzt für mich irgendwie eine neue Erkenntnis, habe ich noch nie daran gedacht, dass in den Ländern unterschiedliche Zinssätze vorhanden sind. Ist das korrekt?
Genau, das ist.
Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass weltweit ein Zinssatz besteht. Total doof, die Annahme jetzt im Nachhinein. Ne? Das heißt also, USA, Kanada, Russland, wer auch immer, haben immer andere Zinssätze und demzufolge auch, okay.
Die einzige Ausnahme ist halt die Eurozone. Ne? Also die Länder, die den Euro haben, die haben alle den gleichen Leitzinssatz, okay. Weil der wird durch die EZB, das war ja im Prinzip immer so ein Kritikpunkt, dass man ganz unterschiedliche Volkswirtschaften, Deutschland, Spanien, Italien, alles in einen Topf wirft.
Ah, okay. Aber, weil wir quasi eine Notenbank, eine Währung haben.
Genau.
Okay. Ja.
Jo.
Wow, okay. Ich würde sagen, mein Wissensdurst ist fürs Erste gestillt.
War ja heute auch schon ein ordentlicher Parfum.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das super interessantes Thema und ich hoffe, dass wir da dranbleiben. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, die wir euch beantworten können oder beziehungsweise die Papa euch beantworten kann, dann schreibt uns gerne auf Twitter unter Börse Global, genauso wie auf Facebook. Oder bei Instagram unter Börsenfakten. Wir freuen uns über News von euch und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hoffen, dass ihr eine Klimaanlage habt.
Ja, auch von mir. Tschüss.
Bye bye.